Ja, verehrte Frau Äbtissin und liebe Schwester Lucia und liebe Freunde, ich freue mich, hier zu sein. Ich habe Venio nur im Grunde genommen aufgrund einer früheren Bekanntschaft einmal betreten und von Frau Stapp auch viel gehört. Allerdings nicht über diesen Bruch. Dazu hat sie gar nichts gesagt. Aber ich halte den Vortrag gerne, auch in Erinnerung an Frau Stapp, übrigens fast zeitgleich mit meiner Mutter geboren und auch meine Mutter starb 2 Wochen vor Maria Elisabeth Stapp. Daher habe ich auch hier immer eine schöne kleine chronologische Begegnung. Ich stelle in diesem Zusammenhang nun das Leben vor. Das wird kurz sein, aber ich habe aufgrund der Ausstellungsgegenstände mein Manuskript jetzt noch mal ein bisschen geändert. Das Wesentliche wird auch in diesem kleinen Katalog sein, aber ich bin schon korrigiert worden, auch gleich beim Eingang. Bestimmte Dinge stimmen nicht mehr, die muss ich auch noch, übrigens aufgrund dann bitte auch der Rückmeldungen, noch mal auch überarbeiten. Gut.
Es gibt es nicht anders.
Ja, es ist ja großartig, weil die Dinge, die ich mir notiert hatte, habe ich natürlich auch über verschiedene Quellen, aber diejenigen, die es wissen, stehen natürlich dann auch noch in einem anderen großen Zusammenhang, also ich komme gleich noch drauf. Am 26. April 1995 starb die letzte Bewohnerin des Pfarrhauses Mooshausen. Übrigens bin ich gut verstehbar, ja, gut. Es war der Tag der Mutter vom guten Rat, wie so manche Tage in ihrem Leben von solchen Festen begleitet waren, denn die Mutter vom guten Rat, Mater Boni Consilii, war von Pfarrer Weiger besonders verehrt und er hat ihr einen kleinen Seitenaltar in Mooshausen gewidmet. Also nicht ganz zufällig, vielleicht dieses Datum. Sie verbrachte die letzten Jahre nach einem Schlaganfall im Altersheim St. Josef in Altshausen, gegenüber von Weingarten bei Ravensburg, aber sie kehrte im Tode heim. Sie wurde ganz nahe bei Pfarrer Weigers Grab bestattet. Auf ihren Wunsch ging ihr gesamtes Erbe an den Freundeskreis Mooshausen über und ich habe zusammen mit Frau Brigadier und Frau Annette Wolf, die jetzt nicht mehr mitarbeitet, aber damals dieses Erbe übernommen. Natürlich, die meisten Exponate stammen ja auch von daher, es gibt aber noch sehr, sehr viel mehr. Es war nicht ganz leicht, weil das Testament sehr rigoros im Grunde genommen fast alles eben in diesen Freundeskreis gespendet hat. Das war auch nicht ganz leicht zu verarbeiten, glaube ich, für die Familie. Aber es hat sich insofern gelohnt, als es bis heute beisammen ist und im Grunde genommen eben durch den Freundeskreis auch, meine ich, gut verwaltet wird. Ich beginne mit einem kleinen Lebensbild. Maria Elisabeth Stapp war eine vielseitige Künstlerin, das sieht man schon an den Materialien, die sie verwendet. Sie wurde am 20. Februar 1908 geboren, die zweitälteste von 4 Schwestern und einem Bruder. Im Donaustädtchen Riedlingen, hier kann man die Riedlinger begrüßen, sehr schön, dass sie gekommen sind. Unfern von Beuron, und Beuron gehört zu ihr nicht zuletzt auch aufgrund der Grabinschrift, auf die ich noch komme. Sie wuchs in München auf, studierte in der Bildhauerklasse der dortigen Kunstakademie, damals für eine junge Frau ungewöhnlich. Ihr bedeutendster Lehrer Josef Henselmann, schon erwähnt, hat sie auch sehr gefördert. Wenn ich richtig weiß, ist das große Kruzifix im Münchner Dom, das frei hängt, glaube ich, auch von Josef Henselmann. Das ist zutreffend, keiner widerspricht, Pater Stefan offenbar, im Dom, im Münchner Dom. Und das im Dom nicht von Henselmann?
Also im Dom ist in der Krypta eines von Nimmer, oder was?
Ich meine, das ganz große Freihängende wurde mir jedenfalls auch berichtet. Kann man überprüfen. Sie wurde 1926 Mitgründerin, das heißt mit 18 Jahren, des benediktinisch geprägten Säkularinstitutes Venio, dazu haben wir schon viel gehört, für dessen Kirche sie diesen bereits vorgestellten Altar versus Populum schuf, also den man von zwei Seiten eben nutzen kann. Damals kaum 20 Jahre alt. Sie hat mir immer mit Stolz erzählt, dass sie aufgrund dieses Altars von Kardinal Faulhaber nicht nur empfangen wurde, sondern ein Schreiben mit hoher Anerkennung erhielt, das ist bei uns im Archiv, hat aber noch hinzugefügt, als sie im erzbischöflichen Palais eingelassen wurde, Faulhaber wollte die junge Künstlerin selber sehen, kam er nach einiger Zeit, sie musste warten, und war verblüfft, als er sie sah und fragte sie, ob ihre Mutter auch noch kommen würde. worauf sie sagte, dass die Mutter käme nicht, sie sei selbst die Künstlerin. Also sie war so mädchenhaft, dass er sie gar nicht sozusagen als wirkliche, als die eigentliche Schöpferin des Altares ansah. Sie trat später unter Schmerzen, großen Schmerzen, aus dem Institut aus. Dazu haben wir schon etwas gehört. Mir selber hat sie dazu kaum etwas gesagt. Ich glaube, es war eine bleibende Wunde. Für das berühmte erste deutsche Oratorium in Leipzig, auch da müsste man über Mooshausen reden, weil dort die Übersetzungen Newmans entstanden, der ja eine Kleinschrift über Philipp Neri, den Gründer des Oratoriums, schrieb. Ich muss jetzt ganz, ganz viel weglassen, aber es verzahnt sich sehr, sehr viel. Jedenfalls das erste deutsche Oratorium, Kahlefeld ja auch unfern von hier beerdigt, hat bei Marie-Elisabeth Stapp eine großartige eine Statue der heiligen Elisabeth zum Jubiläum 1931, dem 700. Todestag der Heiligen, bestellt. Das ist eine großartige Statue, sie ist auch noch dort. Dazu jetzt gleich ein Zeugnis. Der vielgelesene katholische Schriftsteller und Theologe Josef Bernhard, auch aus dem Allgäu, dessen späteres Grabmal Maria Elisabeth Stapp schuf und der auch in Mooshausen verkehrte und mit Romano Guardini nicht einer Meinung war in manchen Hinsichten. Auch darauf gehe ich jetzt nicht ein. Aber es wäre mal interessant, so unterhalb dieser sozusagen Freundschaften oder auch Besuche mal etwas aufzutun, was im Grunde das nicht genau Einhellige auch nicht in der Theologie dann zeigen könnte. Gut, der damals vielgelesene katholische Schriftsteller, Theologe Josef Bernhard, schrieb 1940, also auch damals war sie eben auch erst 22 Jahre alt, einen höchst anerkennenden Beitrag über christliche Kunst, stimmt nicht, 40 war sie, 32 Jahre, einen höchst anerkennenden Beitrag über christliche Kunst in der anspruchsvollen Rotenfelser Zwei-Monats-Schrift Die Schildgenossen, damals übrigens pari mit dem Hochland. Also ganz wenig Auflage, ungefähr 800 Auflage, aber wirklich auch von großer Qualität. Er hat die Bildhauerin folgendermaßen gelobt. Maria Elisabeth Stapp hat aus ursprünglich treibender Begabung Werke von ungewöhnlicher formaler Sicherheit, Kraft des Ausdrucks und Reinheit der seelischen Mitteilung hervorgebracht. Nennt man ihre lebensgroße, aus einem Stamm geschnittene heilige Elisabeth für das Leipziger Oratorium, ihren Ofen mit den drei Knaben im Feuer für das Beuroner Kloster, da steht er immer noch. Ich habe ihn leider noch nicht sehen können, der ist in einem für mich nicht zugänglichen Bereich. Auch ihr Bildnis eines kleinen Kindes, da weiß ich nicht, was er damit meint, oder auch den Bruder Konrad in Majolika, der hängt am Eingang der Mooshausener Kirche. So ist auch ihre technische Vielseitigkeit bezeichnet. Bernhard arbeitet dann in dem Aufsatz die Schwierigkeit gerade der christlichen Plastik heraus, das sind die 30er Jahre, nämlich das Unsichtbare des Seelischen und des Göttlichen doch in den sichtbaren Ausdruck zu bringen. Und zwar zusätzlich zu den ästhetischen Gesetzen der Kunst. Er schreibt, sie sucht vorausnehmend für Auge, Ohr und Herz von dem zu sprechen, was für kein Auge, Ohr und Herz hier und jetzt schon erfahrbar ist. Und Bernhard, der ja selbst ein Mann des Wortes und der Kunst war, fügt würdigend hinzu, die junge Künstlerin reiche in diese seltene, hohe Art. Das ist der Aufsatz in den Schildgenossen. Nachdem Maria Elisabeth Stapp 1944 in München ausgebombt wurde, zog sie zunächst in die Heimat ihrer Großeltern nach Ravensburg, nördlich vom Bodensee. Schon 1948 richtete sie jedoch auf Einladung Pfarrer Weigers ein Atelier für Arbeiten in Holz, Bronze, Stein, Majolika, Ton. Also diese ganz verschiedenen Materialien sind an sich ohnehin eindrucksvoll, im ländlichen Pfarrhaus von Mooshausen ein. Sie schuf dort zahlreiche Kunstwerke für Kirchen, aber auch Privatbesitz, darunter treffende Porträtplastiken. Ihr Atelier wurde neben der Gastlichkeit des schönen spätbarocken Pfarrhauses zum Anziehungspunkt für Kunstfreunde und Künstler. Ich nenne mal einige, zum Beispiel den Maler Wilhelm Geier aus Ulm, der ja mit den Geschwistern Scholl befreundet war und im Übrigen auch mit ihnen verhaftet wurde, aber freigelassen wurde, weil man ihm nichts nachweisen konnte. Aber auch mit dem im Schwäbischen Allgäu nach dem Krieg bleibenden St. Petersburger Kunstmaler Viktor Ostrumow. Dieses großartige Porträt ist von Ostrumow. Wir haben im Ganzen drei Ölporträts, alle drei sehr verschieden. Und übrigens noch ein weiteres von ihrer Mutter Else. stammt aus den Jahren 47 und 48, sind von hoher Qualität. Er hat ja auch das einzige Ölgemälde, das einzige Ölporträt Guardinis geschaffen. Es hängt in der Regel, also Blick zu Blick, vis-à-vis. Ja, ich möchte jetzt auf die Werke eingehen und dazu gleich auf diejenigen verweisen, die auch hier im Raum sind. In die Mooshausener Freundeskreise war Maria Elisabeth Stapp mit einbezogen. Ich nenne jetzt einige dieser Freunde. Die Bekanntschaft mit Pater Manfred Hörhammer gehört zum Beispiel dazu, über den sie auch mir vieles erzählt hat, oder Eugen und Maria Jochum, die ja auch im Pfarrhaus verkehrten. Eine frühe Arbeit von ihr, der von Pfarrer Weiger verehrte heilige Konrad von Parzham, ist am Eingang des Mooshausener Kirchleins zu sehen. Wenn ich mich nicht täusche, das stammt aber nicht aus Mooshausen, ist in der hinteren Vitrine unten ein Konrad, also der Mann mit dem Pilgermantel. Konrad von Parzham wurde ja in der Nazizeit heilig gesprochen, und zwar um der damaligen Blut- und Boden-Ideologie einen Mann wirklich entgegenzusetzen, der aus dem Bauerntum kam und nicht von dieser Ideologie vereinnahmt werden konnte. Deswegen hat sie auch mehrere Male versucht, Konrad von Parzham zu gestalten, auf Wunsch von Pfarrer Weiger. Sie schuf eine Fülle von christlich inspirierten Kleinplastiken. Wir fangen mal klein an. Und Sie haben hier unten zum Beispiel, ganz unten kaum sichtbar, eine dieser wirklich zauberhaften Handmadonnen, so hat sie sie genannt. Und oft, wenn sie mit mir sprach, hatte sie die in der Hand, stundenlang. Sie hat sehr lange Gespräche geführt, sehr einseitige, ich habe immer zugehört. Aber es war einfach ein Riesenfluss von Erfahrungen. Und bei dieser Gelegenheit, entweder stand sie neben der großen Madonna, die jetzt nicht da ist, einer Sitzmadonna, und hatte die Hand auf dem Kopf des Jesuskindes, auch ganz lange, oder sie hielt eine dieser Madonnen in der Hand. Sie hießen eben Handmadonnen. Eine ganz große Anzahl der von ihr gestalteten Figuren sind Marienfiguren. Da hinten haben Sie auch drei aus der ganz frühen Zeit in Holz. Wir haben in Mooshausen schätzungsweise 20 Figuren. Eine späte Figur ist dann diese, auf die gehe ich nochmal eigens ein. Das ist auch von der Gestaltung her, das ist jetzt Bronze, die meisten sind aus Holz geschnitzt. Aber das ist eine ganz besondere Komposition, da gehe ich aber noch auf die Mariologie von Josef Weiger ein. Denn diese Marienfiguren entstehen dann auch im Gespräch mit Josef Weiger. Also von den sehr kleinen, dann Marienfiguren von 30 cm Größe, dann aber auch immer wieder wachsend, also bis in Lebensgröße. Ich will noch besonders hinweisen auf die berührende Pietà, die hier auch in der Vitrine ist, wozu es auch eine Erzählung aus dem Hause Jochum gibt, das kann aber Veronika später noch erzählen. Und oben drüber die sogenannte Russen-Madonna, eine Flüchtlingsfrau, die ein Kind hinter sich herzieht. Entstanden ist sie auf die Bitte einer jungen Frau, deren Mann in den russischen Krieg zog und nicht mehr nach Hause kehrte. Sie hat die Plastik dann aber behalten, aber sie hat mir erzählt, sie habe auf der Dorfstraße, jetzt weiß ich nicht, ob in Mooshausen oder ob das an einer anderen Stelle war, eine Flüchtlingsfrau gesehen, barfuß, die ein Kind hinter sich herzog, und sie habe gewusst, dass das die Mutter Gottes sei. Und sie hat sie dann gemacht. Es ist mir mehrfach aufgefallen, dass sie solche blitzartigen Intuitionen hatte. Das gilt auch, wenn ich von dieser Plastik einmal nach rechts hinübergehe, in die Bronzeplastik vom Pfarrer Weiger, ist jetzt im Dunkeln nicht sehr gut zu erkennen. Aber auch da ein ähnliches. Also es gibt fast zu jedem Stück hier, sofern es aus Mooshausen kommt, in meiner Erinnerung eine Erzählung. Und zwar, Pfarrer Weiger, schon sehr alt und fast blind geworden, ging zum Kommuniongang hinunter über die Stufen, sah aber nichts mehr und tastete mit dem Fuß nach den Stufen, hoch unsicher. Und ein kleiner Ministrant, der am Altar stand, lief auf dem Pfarrer zu, nahm ihn bei der Hand und führte ihn hinunter. Und sie hat gesagt, das Kind führt den Alten. Das war ihr Eindruck. Und das war genauso. Das war eine Momentaufnahme und sie hat gewusst, dass sie das macht. Während sie übrigens, was sie mir auch erzählte, Bestellungen, die mit bestimmten Vorstellungen verbunden waren, nicht so gerne mochte. Also sie hat nicht so gerne nach anderer Leute Imagination gearbeitet. Ein besonders bezauberndes Motiv, das sie auch mit Pfarrer Weiger gemeinsam hat, ist die Darstellung von Wegwarten. Wir haben Gedichte von Pfarrer Weiger, in denen er ganz viel über Wegwarten spricht. Wir haben hier Jesus als dreijähriges Kind mit einem Arm voll blauer Wegwartens, die Blume der Armut, sagte Pfarrer Weiger. Es gibt mehrere Gedichte über die Wegwarte, und sie hat solche Intuitionen aufgenommen, und was man damit zeigen kann, ist, dass sie gerade in der eher ungewohnten Darstellung, ja, das Kind mit dem Arm voll Blumen oder eben diese Russenmadonna, versucht hat, ihre eigenen ja, bildhaften Eindrücke auszuarbeiten. Da wir hier nicht eine große Mutter Gottes haben, wenn Sie nochmal bei der Dreiergruppe der Lindenholz-Mutter Gottes hier schauen, die linke Figur, wo das Kind ihr zugewendet ist. Normalerweise zeigt ja die Mutter das Kind. Aber das hat sie auch immer wieder probiert, dass das Kind mit der Mutter in einem Kontakt ist. Und sie hat mir sogar gezeigt, dass sie bei einer bestimmten Figur das Kind freistehend hatte. Das ist im Moment nicht in Mooshausen. Ich weiß nicht, wo das hingekommen ist. Ich weiß nicht, wo es überhaupt steht. Aber sie hat dann das Kind einen Tag nach vorne und einen Tag wieder mit der Mutter im Gespräch. Also solche Inszenierungen oder Dramaturgien hat sie auch versucht. Übrigens bestellte Rudolf Schwarz bei ihr für die Kirche, die er in Frankfurt bauen ließ, eine Madonna oder eine Mutter Gottes, die der fast genau entspricht, die wir auch in Mooshausen haben. Eine Sitzmadonna, wo das Kind dann aber nach vorne sieht. Also Rudolf Schwarz, der ja im Pfarrhaus auch offensichtlich mehrfach war. Ich komme von den Kleinplastiken zu den großen Werken, vor allem in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. In Klammer füge ich jetzt hinzu, dass wir leider kein Werkverzeichnis haben. Sie hat selber begonnen, aber wieder aufgehört, und es ist ein absolutes Desiderat, dass das einmal angefertigt wird. Und Professor Meyer hat sich ja einmal auch mit einem Kunsthistoriker in München schon in Verbindung gesetzt, weil wir einfach eine Doktorandin brauchen, die das einmal anfertigt. Wir haben keine wirkliche Übersicht über das, was existiert. Und ich komme jetzt auch zu Dingen, die zum Teil noch existieren, aber zum Teil, wenn ich richtig informiert bin, schon verschwunden sind. Also wir brauchen dringend ein solches Verzeichnis. Wenn Sie nachwachsende Studierende kennen, die in die Kunstgeschichte gehen, dann wäre das außerordentlich verdienstvoll, das uns einmal mitzuteilen. Die großen Dinge. Ich beginne mit dem ganz großen, überlebensgroß in Stein gehauen, das Martinusdenkmal unterhalb der Basilika Weingarten, auch als Brunnen gestaltet. Zum Dank für die Rettung vor Zerstörung der Stadt 1945, vom Bürgermeister so gelobt. Übrigens hat sie auch das Hauptportal im dortigen Konventbau des Benediktinerklosters gemacht, das ich selbst noch nicht gesehen habe. Ravensburg ist voll von ihren Arbeiten. Sie gestaltete die gesamte Ausstattung der Christkönigkirche in Ravensburg. Eine farbig gefasste Kreuzigungsgruppe mit Maria und Josef unter dem Kreuz, Maria und Johannes. Schrecklich. Ein Neffe von mir hat nämlich immer gesagt, Maria und Josef unter dem Kreuz. Jetzt mache ich denselben Fehler. Also, Altäre, Kanzel, Taufstein, Tabernakel. Sie hat die gesamte Innenausstattung gemacht. Übergroße Leuchter, wobei zu sagen ist, dass in den letzten Jahren bereits wieder eine Renovierung stattfand und ein Teil der Gesamtausstattung ausgeräumt wurde. Die übergroßen Leuchter stehen jetzt in der Friedhofskapelle in Mooshausen, wo sie, glaube ich, auch einen guten Platz haben. Aber es ist schade, dass diese Gesamtkonzeption nicht mehr erkennbar ist. Sie kennen das auch. Noch kurz zu Ravensburg. Die Mariensäule ist ja den Ravensburgern ohnehin bekannt. Das ist ja, sie hat ja hier nochmal eine entzückende Arbeit in Bronze nachgearbeitet, wie sie diese Mariensäule entwirft und sich selbst auch als Künstlerin auf dem Gerüst dargestellt. Sie hat übrigens unglaublich auch experimentiert. Eine dieser, ich weiß jetzt nicht, ob bei dieser Figur ist, aber sie hat da mit Steinen oder auch mit anderem Material gearbeitet und dann Glas eingesetzt, etwas verfremdend, eher etwas eigenartig, auf jeden Fall eigenartig. Aber diese Selbstporträtierung ist auch etwas, was sie mehrfach gemacht hat, immer wieder die Frage, wo sie selbst als Künstlerin dann auch in dem Prozess beteiligt ist. Im Paulusstift in Stuttgart war eine Maria unter dem Kreuz, die der Ravensburger Christkönigsmaria auch ähnelte, die jetzt wieder bei uns eingetroffen ist. Also Mooshausen ist im Moment eine Anlaufstelle für Kunstwerke, die anderwärts, man muss fast sagen, entsorgt werden. Es ist sehr traurig. Immerhin, also wenn wir angeschrieben werden, ist es ja schon gut. Den Altar für die Magdalenenkirche in Biberach habe sie gemacht, den kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob jemand ihn gesehen hat. Ja, jetzt kommt Heiligkreuztal. Da bin ich gerade eben informiert worden, dass sie dafür keinen Altar machte, wohl da arbeitete, aber dass dieser Altar wohl jetzt in Mengen stehe. Bitte? Auch schon nicht mehr. Ja, wo steht er dann?
Depot.
Und wo ist das Depot?
Obermarchtal.
Ist das ein Depot der Diözese?
Ja, die Arbeit für die Frauen in Mengen ist total ausgeräumt. Soviel ich noch weiß, ist das Taufbecken, die Vogeltränke im Pfarrgarten.
Mhm.
Ein paar Einsiedler und der Altar, das war ein Baldachinaltar, der ist völlig verschwunden.
Ja, umso mehr. Also eigentlich muss die Diözese sich um diese Dinge kümmern. Es gibt ja auch einen diözesanen Kunstverständigen, mit dem wir uns immer wieder getroffen haben. Aber der ehemalige, mit dem wir eine ganz tiefe Verbindung hatten, ist nicht mehr im Amt. Und das Problem ist tatsächlich, diese Dinge einfach festzuhalten. Wir erfahren einfach nicht alles. Sofern wir unterbringen können, tun wir das ja auch. Aber es ist nicht, sofern wir nicht informiert werden, wissen wir davon nicht. In Tettnang, in der Stadtpfarrkirche, gab oder gibt es eine lebensgroße Kreuzigungsgruppe?
Die ist auch nicht mehr integriert, habe ich gehört, aber wir haben ein Foto gekriegt, das hat also einer von den dort tätigen Menschen hat das extra im Keller fotografiert.
Und das ist jetzt im Keller, irgendwo? Also da muss man unbedingt tätig werden, unbedingt. Sie hat auch Grabsteine und Kriegerdenkmale entworfen und wir haben hier ein sehr schönes Entwurf für ein Kriegerdenkmal. Ich glaube, es ist auch in Mengen. Also die Frau, die die Kreuze in ihrem Schoß sammelt. Das ist natürlich, das ist in Ravensburg, okay. Aber sie hat mehrere. Sie hat auch in Mengen ein Kriegerdenkmal. Das ist dann ein anderes. Aber da sieht man auch ihre wirklich ungewöhnliche Art, das zu gestalten. Das ist ganz, ganz großartig.
Ihr war da wichtig, dass es nicht eine Madonna ist, sondern eine Mutter.
Ja. Ja, ja. Aber in Mengen gibt es auch eines, da haben wir sogar ein Foto davon. Die Kirche St. Sebastian in München-Schwabing, wo ich früher selbst wohnte, birgt zwei frühe Arbeiten der Künstlerin, soweit ich weiß, sind sie noch da, einen Taufbrunnen in der Krypta und ein Tafelbild des heiligen Judas Thaddäus.
Ja, und da kann man dazu rechnen, noch einen Osterleuchter, der auch also in der Zeit ungefähr entstanden ist, wie vor wenigen Jahren später.
Mhm.
Mhm. Und die ganze Taufkapelle ist eigentlich von ihr. Da ist also das Taufgefäß und dann also die Kreuz.
Also im Grunde.
Großes schmiedeeisernes Gitter.
Mhm. Also im Grunde genommen, wir nehmen ja diese Dinge alle auf. Ich glaube, dass wir nach dem Abend Verschiedenes einfach mit Ihnen auch nochmal besprechen müssen, damit wir wenigstens andeutend mal eine Liste haben von den Dingen, die noch existieren, soweit sie aufzufinden sind.
Also das Münchner habe ich versucht zusammenzustellen.
Ja, ja, schön, wunderbar.
Haben Sie Bogenhausen noch?
Nein, ich komme jetzt zu den Dingen, die nicht mehr da sind, aber das müssen wir mal schauen. Also es ist festzustellen, dass manche Kunstwerke wieder aus den Kirchen verschwunden sind, ohne Spuren zu hinterlassen. So liegt die Tettnanger Kreuzigungsgruppe im Keller, also das wurde mir berichtet. Sie kann nicht besichtigt werden. Ein Kunstwerk in Goppertsweiler bei Tettnang ist entfernt. Ebenso, Moment, in Heiligkreuztal müsste eine Madonna existieren, abgestellt in einem Büro. Das stimmt noch.
Im Biberach.
Nicht im Archiv, die muss schon wirklich so stehen, dass also sie angesehen werden kann. Bei irgendwelchen Elektrowerken oder irgendwas.
Das ist von der OEW, ja. Elektrowerk. Das war bei uns im Saal und das ist jetzt dort das Archiv.
Aber die ist so schön.
Ja, wir haben aber in Mooshausen auch eine Madonna, eine Tonmadonna, die in zwei Teilen existiert. Ja. Gut, also es ist jetzt weniger ein Vortrag als im Grunde genommen schon eine Materialsammlung für spätere Arbeiten. Aber das wäre außerordentlich gut, sich dahinter also wirklich auch Mitarbeiter zu finden, die das einmal sichten. Die Innenausstattung in Upflamöhr bei Zwiefalten existiert noch? Kennen Sie sie? Die berühmten Schafe, die in die Türe drängen, ja? Die sind noch da. Aber es gab eine Innenausstattung, die offensichtlich entfernt ist. Ja, will das jetzt nicht weiterführen, aber das wirft ein Licht auf den nachlässigen Umgang mit den Werken dieser erst wieder zu entdeckenden Künstlerin. 1962 versuchte das Staatliche Amt für Denkmalpflege in Tübingen, das künstlerische Werk von Marie-Elisabeth Stapp in die Zeit einzuordnen. Und das ist jetzt ein sehr schönes Zeugnis. Liegt bei uns im Archiv in Mooshausen. Fern aller in der Kunstwelt kursierenden modischen Strömungen und frei von persönlichem Ehrgeiz arbeitet Frau Stapp in der Stille für ihren Beruf. Ihr weltanschaulich gefestigtes Leben ist erfüllt von unablässigem Suchen nach einem sichtbaren plastischen Ausdruck für die tieferen Dinge. Ohne Gnade kritisch an sich selbst, mit einer nie versiegenden Fantasie begabt, von einem erstaunlichen Fleiß getrieben, keinem künstlerischen Vorbild verpflichtet, von einem sicheren Gefühl für das rechte Maß geführt, der Wirkung verschiedenster Materialien instinktiv bewusst, findet Frau Stapp bei den ihr gestellten Aufgaben eine überlegen gestaltete eigenste Lösung. Wir kennen sie als Meisterin der Kleinplastik und des Maiolika-Reliefs, als Porträtistin von Rang, als Bildhauerin. Und ich will jetzt nochmal auf dieses wirklich besonders ursprüngliche Kunstwerk in Mooshausen eingehen, die Bronzeplastik Maria Jungfrau Israel. Man würde sie auf den ersten Blick nicht unbedingt für eine Maria halten. Es ist eine schlanke, jugendliche Frauengestalt ohne Kind. Sie hält ein hebräisches Spruchband in der Hand. Soweit ich weiß, hatte die Benediktiner von Otto Beuren in ihrer Art gezwungen, den griechischen Urtext ins Hebräische zu übersetzen. So hat sie mir erzählt. Also sie hat mir von Otto Beuren erzählt, aber ich meine, es wäre, also ich meine mich daran zu erinnern. In solchen ungewöhnlichen und theologisch weit ausgreifenden Entwürfen ist der Einfluss Josef Weigers spürbar. Josef Weiger war ein bekannter Mariologe dieser Zeit. Übrigens nicht zuletzt durch sein Marienbuch 1942 bekannt geworden und kein geringer als Josef Ratzinger, damals noch Papst Benedikt XVI., hat in einer Audienz auf Josef Weiger als einen der Inspiratoren für das Marienverständnis der 40er Jahre hingewiesen. Seine kühne und tiefe Deutung biblischer Texte, die er übrigens auch in Beuron bei den Künstlertagungen vortrug, wurde von Maria Elisabeth Stadt unmittelbar auch in Kunst umgesetzt. Also diese sehr vielen Marienstatuen, die sie hat, und vor allem eben auch diese Jungfrau Israel, ist ohne den Hintergrund von Pfarrer Weiger wohl auch schwer zu denken. Wort und Hand trafen ebenbürtig aufeinander. Es ist tatsächlich eine Denk- und Werkgemeinschaft zwischen einem Theologen und einer Künstlerin, wie sie wohl selten ist. Ich habe übrigens bei einer Veranstaltung mit relativ vielen Bischöfen, Prälaten internationaler Art mal den Vorschlag gemacht, in die lauterkanische Litanei den Ausdruck Maria Jungfrau Israel oder Maria Tochter Israels einzuführen, mit Verweis auf diese Vorgabe, wurde leider nicht akzeptiert. Aber ich finde, es ist eine Anrufung, die großartig wäre, wirklich großartig. Ich komme jetzt zu Ihrem eigenen dem Denkmal, das sie sich gesetzt hat, nämlich mit ihrem Grabmal. Bis 1988 war sie in Mooshausen tätig. Ihre letzte Arbeit ist übrigens zersprungen. Ich möchte den Namen Elisabeth Brigadiers erwähnen, der sie mit mir zusammen das Erbe anvertraut hat. Elisabeth Brigadier wollte eine heilige Rosa von Lima damals für die Stiftung Adveniat haben. Sie hat die Rosa von Lima entworfen. Wir haben ein wirklich sehr, sehr schönes Foto von dem Entwurf. Offensichtlich hatte sie damals aber den Ton mit ihren schon alten und nicht mehr so kraftvollen Händen nicht wirklich durchgearbeitet. Das heißt, beim Brennen sprang das Ganze in 1000 Stücke. Das haben wir nur das Foto, aber das war das letzte Werk. Und ich erinnere mich, dass sie danach in einer wirklich ganz tiefen Niedergeschlagenheit war. Sie hat gesagt, sie würde jetzt nichts mehr machen, gar nichts mehr. trat noch eine Lähmung ein, aber sie hat noch in diesen letzten Jahren bereits den Grabspruch entworfen gehabt, oder Josef Weiger hat ihn entworfen, wir kennen also beide Entwürfe. Und sie ist nun eben seit 1995 neben dem Mooshausener Kirchlein unter dem von ihr selbst gestalteten Bronzekreuz begraben. Es zeigt den toten Leib Jesu mit gesenktem Haupt, eine Kreuzigungsdarstellung. Aber ganz wieder sehr eigenartig, die Hände sind schon vom Balken gelöst und strecken sich nach oben. Es ist zugleich der Tod und die Auferstehung dargestellt. Auf zwei Basaltsteinen aus der Vulkangegend von Maria Laach, also Beuron und Maria Laach waren ja die beiden Benediktinerklöster, von denen die liturgische Bewegung zehrte, und sie hat auch Maria Laach sehr im Blick gehabt. Zwei Basaltsteinen von Maria Laach stehen die von ihr selbst verfassten Worte. Christo Domino, corde ingenio manibus, serviens, diem expectat resurrectionis Maria Elisabeth Stapp. Sculptor monacensis. Das ist noch eine sehr kleine, sehr hübsche, also wortspielende Inschrift. Das kann nämlich heißen, Bildhauerin aus München, aber es kann auch heißen mönchische Bildhauerin. Also wenn man München ohnehin mit Mönchstadt übersetzt. Also Sculptor Monacensis spielt ein bisschen mit dieser doppelten Bedeutung. Christus dem Herrn mit Herzen, Geist und Händen. Geist ist natürlich nicht Spiritus, sondern Ingenium. Also mit dem Ingenium, mit der Einfallskraft. Dienend erwartet den Tag der Auferstehung Maria Elisabeth Stapp, Bildhauerin aus München. Ich füge noch etwas hinzu zum Austausch mit Guardini. Durch Josef Weiger auf die junge Künstlerin aufmerksam geworden, lud Guardini sie 1939 nach Burg Rothenfels ein. Ein Jahr später erschien die erwähnte Würdigung durch Josef Bernhard in den Schildgenossen. Seit Maria Elisabeth Stapp nach 1948 das Atelier in Mooshausen aufzubauen begann, weilte sie regelmäßig dort und vermittelte nach Rücksprache mit Maria Sattler, der Frau von Dieter Sattler, ein Sohn ist da, auch die Haushälterin Maria Parzinger oder Marie Parzinger an Guardini bei dessen Umsiedlung nach München. Da gibt es einen kleinen Briefwechsel. Maria Elisabeth Stapp war in dieser Richtung auch mit einer sehr praktischen Ader ausgestattet. Ich habe sie auch von dieser praktischen Art deutlich kennengelernt. Sie ließ sogar Tonbandaufnahmen oder sie ließ Tonbänder mitlaufen bei den abendlichen Gesprächen zwischen Guardini, Weiger und ihr selbst. Ebenso machte sie kostbare Fotografien der beiden Freunde. Die sind zum Teil veröffentlicht, aber nicht ganz. Unter anderem ist das einzige Foto, auf dem Guardini eine Zigarre raucht, auch von Marie-Elisabeth Stapp. Die Tonbandaufnahmen haben wir mittlerweile gesichert. Das sind natürlich diese ganz alten Aufnahmen, die Bänder gehen ja schon, sind ja nicht mehr brauchbar. Aber wir haben sie gesichert und sehr schön, Guardini beginnt am Abend aus einem Skriptum oder einem gerade erschienenen Buch vorzulesen, macht immer Pausen, fragt nach dem Eindruck, aber gleichzeitig wird auch Wein getrunken. Und je länger der Abend geht, desto deutlicher wird die Aussprache Guardinis, fällt in dieses leichte mainzerische, etwas verschliffene Deutsch. Ich kann das nicht nachmachen, weil ich es nicht kann. Aber es ist ganz eindeutig sein heimatliches Idiom, das er normalerweise nie hören ließ, aber in Mooshausen war das da. Also eine sehr heimatliche, schöne Atmosphäre. Plastische Porträtköpfe Guardinis und Weigers aus ihrer Hand befinden sich ebenfalls im Pfarrhaus. Und sie schuf 1952 eine Krippe für Guardini. Er würdigt sie in seinem posthum veröffentlichten Tagebuch. Er schreibt, Maria Stapp hat sie mir das letzte Jahr gemacht. Groß, unsentimental und so, dass sie mehr ist als ein bloßes Kinderbildwerk. Ich habe diese Krippe gesehen. Sie ist heute bei seinem Neffen, der immer noch lebt. In Isola Vicentina wird auch an Weihnachten aufgestellt und sie ist wirklich unglaublich schön. Die Figuren sind ungefähr 40 cm groß. Weiger ist als Hirte im Loden dargestellt. Sie hat selber übrigens die Kleider auch geschneidert. Und Guardini als König in Purpur. Ungemein schön. Es gibt auch Fotos davon. Ich habe versucht, Giuliano Guardini zu bereden, die Krippe nach München zu geben. Es ist mir nicht gelungen, sie wird auch wohl nicht nach München kommen. Aber es wäre schade, wenn sie in Italien, also wenn die Bedeutung vergessen würde. Sie wird sehr italienisch aufgestellt, an sich sehr entzückend, in einem offenen Kamin, da wird die Krippe eingebaut und dann kommen unglaublich viele Lämpchen, Lichtchen, Blumen, sehr viel Plastik, sehr viel Schimmer und Gold. Also etwas anders, als sie wahrscheinlich ursprünglich geplant war, in ihrer Art reizend. Aber ich habe mir damals, als ich sie sah, schon gedacht, wenn man nicht mehr weiß, wer sie gemacht hat, gibt es überhaupt eine Dokumentation, dass noch klar ist, dass das von Frau Stapp ist. Ich möchte die Hochachtung Guardinis für Marie-Elisabeth Stapp durch einen nicht veröffentlichten Brief darstellen. Und zwar ist ein nicht sehr schöner Hintergrund der Anlass gewesen. Ein lebensgroßer Kruzifixus von ihr war in der damaligen römischen Ausstellung, 1956, römischen Ausstellung deutscher liturgischer Kunst zu sehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung im April 1956 hat eine herbe Kritik dazu geäußert. Und Guardini schrieb, was er fast nie machte, einen Protest. Ganz sicher auf die Bitte von Marie-Elisabeth Stapp. Ich kenne eigentlich kaum einen Protest gegen eine Zeitungsmeldung zumindest. Also es muss ihn schon getroffen haben und Marie-Elisabeth Stapp war wohl auch wirklich beleidigt. Wobei wir leider den Zeitungsartikel nicht haben, aber aus der Antwort Guardinis geht hervor, worum es ging. Also Guardini, zuerst möchte ich sagen, dass die Charakterisierung des Kruzifixus durch den Satz, es handle sich um ein, Zitat, monumentales Kreuz, daran ein Christus mit einem Gewand von Dior hängt, Pluszeichen, eine Ungehörigkeit ist. Ich weiß, mit welcher künstlerischen Intensität und religiösen Beteiligung Frau Stapp an ihren Werken schafft und besonders an diesem gearbeitet hat. Es ist übrigens, wenn man die Ravensburger Christkönigs-Christus vor Augen hat, ist es eigentlich fast eine Kopie. Sie werden das gleich sehen in der Beschreibung. Und Guardini fährt fort, über solche Dinge spricht man nicht in dieser Weise. Abgesehen davon ist aber die Berichterstattung einfach unrichtig. Die Silberbahnen, also Christus hat ein Gewand an, in dem silberne Linien eingezeichnet sind, dass die Silberbahnen auf dem Gewand die Blutbahnen Christi darstellen sollen, ist, von der Schlamperei des Ausdrucks abgesehen, ein Unsinn. Von diesen Bahnen schreibt mir Frau Stapp, sie sollten die Lebenswege der Menschen andeuten, die von Jahrhundert zu Jahrhundert führen, welch letztere durch die Edelsteine ausgedrückt sind. In Klammer wieder von mir, sie hat ganz viel mit Steinen gearbeitet. Übrigens auch an ganz verblüffenden Stellen, wo man normalerweise es nicht erwartet. Sie hat mir selber auch ein paar Steine geschenkt. Sie hatte ganz viele in ihrem Atelier liegen. Geschliffen oder ungeschliffen? Immer wieder. Guardini fährt fort, wenn man schon kritisiert, sollte man sie zuerst darüber informieren, was gemeint ist. Dann aber mahnt die Kritik, schreibt er weiter, der Künstler solle sich in seiner Ikonografie strenger an die Texte der Offenbarung halten und stellt fest, an dieser Forderung gemessen sei die Darstellung des Ravensburger Kruzifixus ein vollständiges Missverständnis. Dieses Urteil ist nicht nur verletzend, sondern auch falsch. Dass der gekreuzigte Herr bekleidet erscheint, entspricht ältester Tradition. Man braucht bloß an die frühe Romanik zu denken. Der Gedanke aber, die Wege der Menschheit durch die Jahrhunderte in das Gewand des Herrn einzuzeichnen, ist christlich tief und schön. Auch knüpft er an beste Elemente der Tradition an. Sie kennen wohl die Bedeutung, welche das Mittelalter dem Krönungsmantel des deutschen Kaisers zuschrieb. Letzterer hatte ja nicht nur eine staatlich-politische, sondern auch eine sakrale Würde, wie das schon aus dem Krönungsritus der Liturgie hervorgeht. So war es von wunderbarer Symbolik, wenn man zum Beispiel in den Krönungsmantel des Kaisers Heinrichs II. Die Bilder des Tierkreises eingewirkt hat. Er drückte die Vorstellung aus, der Herrscher halte Welt und Geschichte in seiner Macht, damit er sie wahre und zu Gott zurückführe. Jetzt kommt die Schlusspassage und jetzt verbindet jetzt sozusagen den Angriff, den die FAZ damals gefahren hat, führt er jetzt zurück in die christliche Ikonografie, also mit ein paar wenigen Sätzen, das ist schon sehr, sehr gut. Wie weit die Künstlerin diese Symbolik gekannt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls liegt ihr Gedanke, Christi Wanzer aus dem Geschehen der von ihm erlösten Welt gewoben, ganz in deren Linie. Es ist die Christusvorstellung der Initien zum Epheser- und Kolosserbrief und des Schlusses der Apokalypse. Wenn sie also die Wege der Menschen in das Gewand einzeichnet und die Etappen dieser Wege, die Jahrhunderte, durch Edelsteine ausdrückt, dann führt das in schönster Weise ein Symbol fort, das aus dem Neuen Testament stammt und sich schon in alter christlicher Tradition ausgewirkt hat. Jetzt kommt der Schlusssatz. Der unterrichtete Leser kann die in Rede stehende Kritik nur als höchst fahrlässig finden. Von der Geschmacklosigkeit des Vergleiches zwischen dem Gewand Christi und den Erfindungen Pariser Modeherren nicht zu reden. Ich erwähne jetzt noch ein Geschenk, das Marie-Elisabeth Stapp als kostbares Geschenk Guardini 1960 gemacht hat. Sie hat ihm nämlich einen Kelch zum 75. Geburtstag gefertigt. Guardini schreibt an den Goldschmied, den er bittet, eine Gravur einzubringen mit dem Namen, also mit dem Datum des 75. Geburtstages und auch einen Namen, den er selber bestimmt. Er schreibt in diesem Brief an den Goldschmied Josef Neumeier von München: Seine schöne Einfachheit und Kostbarkeit zugleich hat mir eine Freude gemacht, die bis zur Stunde lebendig ist. Auch hätte ich innen in den Kelch gern etwas eingraviert. Ich entsinne mich, dass die Edleren der Kelche nach Entwürfen von Pater Desiderius Lenz in Beuron Namen bekamen. Einen solchen Namen soll auch dieser Kelch haben, und zwar Gloria Domini. Ich glaube, er verdient ihn und dann vielleicht auf der anderen Seite gegenüber ein Datum. Wir haben diesen Kelch nicht in Mooshausen. Es könnte sein, dass er in der Katholischen Akademie im Safe liegt. Also ich habe ihn nicht gesehen bisher. Er müsste ja eine Gravur haben und auch das Datum eingetragen. Noch ein Detail, das nur mündlich mitgeteilt wurde und an Ihre Erzählungen anschließt. Nämlich an das zweite Benediktinerkloster in Chvar, von dem sie mir auch oft erzählt hat. Marie-Elisabeth Stapp verbrachte immer wieder Sommerwochen in Chvar auf der Insel Split, von dessen äußerster Armut sie zu Hause berichtete. Als Guardini von der Not hörte, stiftete er einen Herd zum Kochen und Backen, in dessen Platte sein Name eingraviert wurde. Er musste noch dort sein. Darauf kam ein Brief Stapps von Chvar vom 9. Juli 1965 an Guardini, dass wie jetzt durch dich das tägliche Brot ihnen gegeben wird. Mehr als ich schreiben könnte, wird ihr Dank in Gottes Hände sanft gelegt. Hört ihr an, wie echt zum Beispiel die Begebenheit ist, von der ich erst jetzt erfuhr, als ich die alte Madre Bernarda sah, frisch mit ihren 86 Jahren. Das sagte eine Jüngere, die dabei war, dass der liebe Gott eben doch hörte, was Mater Bernarda sagte, als sie deinen Herd sah. Dio mio che bello. Adesso mi ringrescio morire. Oh Gott, wie schön. Nun mache ich mich auf das Sterben bereit. Und Marie-Elisabeth Stapp schreibt weiter, es ward ihr gewährt, ist das nicht schön? Nun, ich sagte ihr, sie solle fest den Herrn bitten, dass deine Schmerzen, 1965 war Guardini schon sterbenskrank, ohne Pillen verschwinden und dass dir dann auch der gleiche Ausruf an den Himmel kommt. Mein großer Herzenswunsch ist, dass es dir besser geht und du an deinem großen Werk weiterarbeiten kannst, Existenz des Christen, und am Leben wieder Freude haben kannst. Gott geb's dir, du großes, geplagtes Herz, und vergiss nicht deine Mar-El. Unmittelbar danach, zwei Wochen später, während der lebensbedrohenden Krankheit Guardinis, das ist der letzte Brief, den ich jetzt hier zitiere. Lieber Romano, Gott sei gepriesen, bedankt, dir geht es besser. Das war eine Nacht der Freundschaft. Josef hat, nachdem wir für dich gebetet hatten, vor Herzklopfen nicht schlafen können. Und ich bin nachts 2 Uhr aufgestanden, habe die Nachtwache vor dem lieben Gott fortgesetzt. Der Kummer um dein Befinden hat mir die Gallenschmerzen beschert. Und so waren Herz und Seele in höchstem Alarmzustand. Hat dich mein Brief aus Chvar gefreut, wo sie von dem Ofen erzählt? Die Monake, das sind deine noch besseren Lebenswächter. Und im Tagebuch Bardinis fällt nach einem Besuch in Mooshausen im Juni 1953 der Satz: M-E-L-S-T war auch da. Sie ist ein kostbarer Mensch, echt und rein, wie ich kaum einen anderen kenne. Es war der Wunsch der alten Künstlerin, das Pfarrhaus, in dem über Jahrzehnte hinweg ein solches Durchdenken und Mitarbeiten am geistigen Aufbau stattgefunden hatte, mit all seinen Büchern, Dokumenten, Kunstwerken und Briefen, insgesamt einem verantwortlichen Kreis zu hinterlassen, um die einzigartige Bedeutung des Hauses für die nächsten Generationen erfahrbar werden zu lassen. Der Freundeskreis Mooshausen hat in diesem Sinne seit 1993 die Aufgabe, also noch zu ihrer Lebenszeit, die Aufgabe übernommen, die in Erinnerungen zu bewahren und zu würdigen, um für die Zukunft den weiten und wachen Horizont der mit Mooshausen verbundenen Personen offen zu halten. Und Sie alle sind eingeladen, dieses Pfarrhaus von Mooshausen zu besuchen. Vielen Dank.